Rendezvous unterm Neonlicht. Der 80er-Podcast über das Leben, Lieben und Sein in Berlin. Mit Markus Bartelt und Benjamin Lehmann.
Ihr Lieben, da sind wir wieder. Das Rendezvous unterm Neonlicht hat begonnen, beginnt gerade jetzt in dieser Sekunde. Ich freue mich, dass Markus da ist.
Ich freue mich, dass Benjamin da ist.
Und diese Episode, Episode 3, um ganz genau zu sein, die steht unter dem Titel Kino, Koks und Gloria.
Ja, und eigentlich ist das ja auch ein Rendezvous zwischen uns beiden,
immer, absolut,
wenn wir uns hier treffen. Und wenn ich mir mal so hochgucke, die Lampen, unter denen wir sitzen, sind übrigens auch Neonlichtlampen.
Also es flackert keine, das heißt, ein bisschen nicht. Atmosphäre, wir müssten so ein bisschen Flackeratmosphäre.
Wir werden aber dann demnächst auch mal über dieses New Wave sprechen, wo dann dieses Neonlicht eigentlich herkommt. Aber heute, wie gesagt, Kino. Ja, verstehe ich. Gloria, verstehe ich auch. Wie du auf Koks gekommen bist, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Mutter, der Mann mit dem Koks ist da wahrscheinlich. Bei euch in Kreuzberg wurde noch mit Kohle geheizt.
Ja, stimmt, aber es klingt einfach gut, findest du nicht?
Ja,
Kino,
es klingt
Koks
toll.
Und Gloria.
Ja.
Und das Thema Koks, das Thema Drogen gehört natürlich auch zu West-Berlin, wenn wir in die 80er Jahre gucken.
Nicht zu knapp.
Nicht zu knapp, ein ganz anderes Verhältnis zu
aber
dem
in
Thema.
In deinem Alter hoffentlich noch nicht.
Nein, noch gar nicht.
Das ist gut.
Ein Glück noch nicht. Nein, tatsächlich nicht. Auch noch nie gekokst. Dich frage ich jetzt nicht, weil dann könntest du unter Umständen irgendwie in Schwierigkeiten kommen.
Ach, du nicht?
Okay, ihr Lieben.
Das ist wieder spannend.
Wir wollen über
Kino reden.
Ja, also, ne? Wir wollen über Kino reden. Wir wollen über das Thema Bewirtung sprechen, über Gastronomie. Das war eben in den 80ern auch ganz, ganz anders. So diese großen Ketten, da gab es nicht so viele. Da gab es nur so ein paar amerikanische,
ja,
wo man als Kind unbedingt rein wollte. Man wollte unbedingt da Geburtstag feiern. Die Helikoptermama von heute würde ohnmächtig werden, wenn man ihr sagen würde, wir feiern Kindergeburtstag bei Burger King und ich möchte diese Krone haben.
Ja.
Das würde sich heute nicht mehr schicken,
die
Markus.
Helikoptermama von heute würde sowieso umkippen, wenn sie ihr Kind in den 80ern aufziehen müsste, wir haben sehr, sehr viele Dinge. Also nicht nur, dass wir hinten im Auto saßen, ohne angeschnallt zu sein, dass wir Fahrrad gefahren sind ohne Helm, die gab es damals noch gar nicht, dass man sowas hatte. Und auch sonst, wir sprachen gerade in der Vorbereitung über Kaugummiautomaten, die so in Kinderhöhe hingen, wo man gar nicht wissen möchte, was da alles für ein Dreck drin war. Und wir haben uns das rausgeholt für ein paar Groschen und haben das direkt in den Mund reingesteckt. Also ich glaube, die vielleicht ist auch das der Grund, warum wir alle so unglaublich fit sind, weil diese Kindheit in den 80ern hat uns enorm abgehärtet.
Oh ja,
haben wir noch Dreck gefressen,
ja,
tatsächlich.
Richtig, und vor allem Dreck geatmet, weil du hast uns gerade mitgenommen hinten in das auf die Rücksitzbank eines Autos. Meine Großeltern, ein blauer Passat-Kombi, selbstverständlich. Man brauchte Platz für den Schrebergarten, da musste einiges transportiert werden. Und meine Großeltern haben da vorne geraucht wie die Schornsteine.
Ja.
Und wenn es kalt war draußen, dann waren auch alle Fenster zu. Das heißt, das Kind, gleich ich, so richtig im Rückspiegel, glaube ich, hätte mein Opa mich nicht gesehen. Das ist heute so ein bisschen, ihr kennt die mit den E-Zigaretten. Wenn die heute ein- und ausatmen im Auto, entsteht ja so eine Cumuluswolke im Auto. Auch verkehrsrechtlich eigentlich müsste das bedenklich sein, aber so ungefähr sah das bei uns aus.
Ich glaube, vielleicht ist das einzige Positive, was man über die 80er vielleicht sagen kann, es war nicht ganz so würdelos wie heute. Also, da haben wir wenigstens noch geraucht und dann war das okay, war zwar nicht gesund und nicht schädlich, aber ich finde ja diese Puffer und sowas. Ich habe immer Mitleid, wenn ich die sehe. Das hat so ein bisschen schon was. Aber wir wollten über das Kino reden.
Ja, unbedingt.
Kino was Tolles.
Und aber wenn wir über Kino reden und rauchen, dann hätten wir dazu auch was zu sagen.
Ja, ja, natürlich. Es gab tatsächlich Raucherkinos damals. Also ich kann mich an eins erinnern. Das war im damaligen Kudamm-Eck. Das Kudamm-Eck ist heute Joachimsthaler-Ecke Kudamm, wo jetzt das Hotel ist. Welches ist denn das? Ich glaube, das Swiss Hotel ist da der Ecke drin. Und da war das Kudamm-Eck. Da war unter anderem auch das Panoptikum, das Wachsfigur. Ja. Kabinett, auch sehr spektakulär, gerne dort gewesen. Und es gab da mehrere Kinos und eins der Kinos, der vielen, vielen Kinos, die weggestorben sind, muss man da ganz traurig zu sagen, war das Smoky. Und das Smoky
ist Omen.
Das Smoky war ein Raucherkino. Man konnte da reingehen, man konnte rauchen. Ich war ein einziges Mal in meinem Leben im Smoky. Ich habe auch tatsächlich nur die erste Hälfte des Filmes sehen können, weil die zweite Hälfte war hinter einem Nebelvorhang. Ich konnte nur erahnen, was die Schauspieler da gemacht haben auf der Leinwand, aber es war tatsächlich rappeldicke voll. Und auch bei einem anderen Kino, was es auch leider nicht mehr gibt, dem Royal Palast und dem City im Europa Center, da ist heute der sagt schon drin, da verschlucke ich mich glatt. Auch da kann ich mich erinnern, gab es eine Abtrennung, eine Glaswand. Und in dieser Glaswand, das war die Raucherloge. Auch da, wir haben es nicht gerochen vorne, aber die saßen da hinten, haben geraucht. Auch da war so eine Nebelwand dann drin. Also das war etwas ganz Normales. Und man merkt, glaube ich, auch schon, dass wir tatsächlich eine unglaublich große Kinolandschaft
hatten. Oh ja, und ich glaube, der Kudamm war die Kinomeile. Ja,
war die Kinomeile. Es gab noch keine Cineplexe oder ähnliches. Was einfach damit zusammenhing, dass Kino in den 80ern einen komplett anderen Stellenwert hatte. Wir hatten nur 5 Sender im Fernsehen gehabt. Es war noch kein Privatfernsehen, kein RTL, das kam alles erst später. Wir hatten ARD, ZDF, wir hatten das dritte Programm DDR1, DDR2. Und die aktuellsten Filme, die so im ARD, ZDF liefen, waren ungefähr gefühlt zwischen 8 bis 10 Jahre alt.
Genau, ich glaube, wir müssen den jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörern unter euch nochmal sagen, dass dieses Fernsehen auch irgendwann alle war. Das ging einfach aus.
Ja, dann gab es das Testbild.
Dann gab es das Testbild, genau. Und das war einfach zu Ende. Und dann saß man da und konnte nichts mehr gucken. Man hatte auch keinen DVD-Player und man konnte schon gar nichts online abrufen. Und das Thema Videorekorder war richtig, richtig teuer.
Ja. Also Videorekorder, ich glaube, es ging tatsächlich Anfang der 80er bei uns los. Mein Vater hat in der Branche gearbeitet, deswegen war es etwas leichter für ihn heranzukommen. Es war ein Toploader, ja, wir hatten Connections. Und ich weiß aber noch, und wir sprachen ja gerade drüber, bei euch war es ja genauso, die Fernbedienung für den Videorekorder, die war mit einem Kabel an den Videorekorder befestigt.
Ich glaube, ein Meter.
Ein Meter Kabel, genau. Höchstens. Und damit hat man, also es ist unvorstellbar, wie das damals losging. Und natürlich haben auch diese ersten Videorekorder die Bänder eher gefressen als abgespielt. Man hatte ständig Bandsalat, gerissene gehabt. Die VHS-Kassetten selber haben ein Vermögen gekostet. Nichts im Vergleich zu bespielten. Es gab damals tatsächlich bespielte VHS-Kassetten, aber die waren eher für Vorführer gedacht. Also die haben so im Schnitt um die 500-600 D-Mark gekostet.
Genau, in der Vorbereitung auf die Sendung haben wir auch herausgefunden, im Europacenter gab es einen Laden, nur diesen einen, der quasi für den kommerziellen Gebrauch VHS verkauft hat, eben für 500 oder 600 D-Mark. Ja. Wahnsinn.
Ja. Das war die erste Videothek, die verkauft hat. Ich kann mich daran erinnern, weil ich gerne eben da lang gelaufen bin. Also auch das kommen wir später nochmal zu. Dieses Langlaufen, Kudamm, Town ziehen, hoch und
flanieren.
Runter. Ein Flanieren, aber auch nach der Schule sehr viel da gewesen, eben weil es da auch dann die entsprechende Burger-Gastronomie gab. Also das Fernsehprogramm war bescheiden und es war jetzt auch nicht wahnsinnig aktuell und auch die Serien waren jetzt nicht so unbedingt das Highlight. Das heißt, wenn man etwas Gutes sehen wollte, musste man ins Kino gehen.
Ja.
Und das war ein Taschengeldvergnügen, ein Taschengeldfresser. Es war natürlich nicht ganz so teuer, wie es heute ist, aber es war was Besonderes und wir hatten viel mehr Kinos, wir hatten auch viel mehr handgemalte Kinoplakate, wie man sie jetzt nur noch vielleicht vom Zoopalast kennt.
Kino war aus meiner Erinnerung übrigens super persönlich. Also die Leute, die da arbeiteten, das war eben für die in der Regel kein Job, sondern die hatten Text. Also ich kann mich an Situationen erinnern, da war ich ja noch sehr jung, sehr klein, ging mit meinem Großvater häufiger ins Kino und die wussten auch einfach alles über den Film und die haben sich das auch wissen lassen, auch wenn du es nicht wissen wolltest im Vorfeld.
Weil die Filme länger liefen. Ja. Das darf man auch nicht vergessen. Also ich kann mich erinnern, gerade so Zoopalast, der eine King Kong Film mit Jessica Lange, der lief, glaube ich, locker 3 oder 4 Monate nonstop. Warum? Erstens natürlich sind wir alle dahin gegangen und in dem Wissen, dass dieser Film im besten Falle in 8 oder 10 Jahren vielleicht im Fernsehen läuft, hat man sich Filme, die man gut fand, 2-3 Mal angesehen, ja, und vielleicht sogar noch häufiger, weil man eben wusste, ich habe gar nicht die Möglichkeit, ihn irgendwie noch ein zweites Mal zu sehen. Das war also ganz normal, mehrmals in den gleichen Film reinzugehen. Das heißt, die Kinos hatten nicht nur einmal Besucher, sondern sie hatten auch noch in der Gastronomie, würde man sagen, auch noch die zweite und die dritte Chose, die da kommt. Also das war nochmal ein ganz anderes Gefühl. Auch Werbung war viel länger im Kino. Es hat mit Dias angefangen, das war meistens so die lokale Werbung. Von um das Kino herum, so Sachen wie Taverna Dimitros, kommst du mit Kinokarte, gibt's Uso von Haus. Dann kam Lokalwerbung aus Berlin, Bewegtbild, Mann im Blaumann, Mats Marotzko-Umzüge, Wahlkämpfe der Schleppen und dann kam erst die überregionale Werbung und dann kam noch Langnese-Eis hinterher und dann ging irgendwann der Film los. Das waren also unglaublich lange Situationen, also, ja, oder Stunden saß man da im Kino, ganz schlimm, aber es war was anderes, es war was Großes und Dementsprechend hatten wir ganz, ganz viele Kinos, die mittlerweile alle weg sind. Also ich sagte schon, Royal Palace, damals auch eine der größten Leinwände, die man hatte. Tolles Kino gewesen und City daneben an. Da ist jetzt mittlerweile der Saturn drin. Zoopalast gibt es noch.
Die
es
Filmbühne gab,
die
Wien.
Die Filmbühne Wien, da ist jetzt unten, glaube ich, ein H&M oder ein Zara oder sowas
der Apple Store
drin.
Ist das?
Das ist das Marmorhaus,
wo der Apple Store
drin ist.
Genau.
Da gab es dann auch mehrere Kinos. Gloria und Glorietta, da war das Benetton drin, was sie jetzt gerade abgerissen haben. Da, wo früher das Astor war, ist jetzt Ralph Lauren zum Beispiel drin. Also wir haben ganz, ganz viele von diesen wirklich schönen Kinos verloren.
Und was für eine Dichte, ne? Also es zeigt auch nochmal die Relevanz des Kinos. Und die waren alle voll, ja? Die waren alle voll.
Und du hattest in den Nebenstraßen hast du dann die kleinen Kinos gehabt. Das kam noch dazu. Also die Filmkunst 66 zum Beispiel. Am Oliverplatz gab es die Lupe als ein kleines Off-Kino. Lupe 2 kam dazu. Wir hatten die Kurbel in der Giesebrechtstraße. Wunderschönes Kino. Ist jetzt ein Biomarkt drin. Ist auch was ganz Trauriges eigentlich. Also alles was...
Und das Kino hatte eben auch einen Impact logischerweise auf das Umfeld, also auf die Gastronomie drumherum. Ja. Heute ist der Kudamm, wenn man da so um 22 Uhr unterwegs ist, ja ziemlich tot.
Ja.
Ganz anders als in anderen Metropolen, wenn man nach London zum Beispiel schaut oder auch in andere Großstädte noch viel weiter weg, ist eben um diese Uhrzeit aber richtig was los an solchen Flaniermeilen und in solchen Ecken. Das ist bei uns fast tot. Das war in der Zeit alles rappelvoll, weil man logischerweise nach dem Kino, nach der Vorstellung, ging man in die ganze Gastronomie drumherum.
Und es war auch ganz normal für uns Wochenende, wenn man weggegangen ist, man hat sich oftmals erst zum Kino verabredet und ist dann nach dem Kino noch was trinken gegangen und dann ist man tanzen gegangen. Das war eigentlich so ein ganz normaler Ablauf, den man dort hatte. Und wie gesagt, auch das Schlüter in der Schlüterstraße und das Klick in der Windscheidstraße. Also wir hatten so unglaublich viele schöne Kinos gehabt. Und man hat natürlich durch diese Vielzahl an Kinos auch eine Vielzahl an Filmen gehabt, die dort liefen. Und gerade so kleinere Filme, auch die liefen länger, auch die konnte man sich immer wieder ansehen. Und es gab damals an den Litfaßsäulen, und wir sehen ja gerade, dass die Litfaßsäulen bei uns jetzt am Verschwinden sind.
Sie werden digitalisiert.
Ja. Aber an den Litfaßsäulen und auch in den U-Bahnhöfen gab es Plakate mit dem Kinoprogramm. Das Kinoprogramm wechselte jeden Donnerstag, so wie heute. Und wenn man wissen wollte, was schaue ich mir an, konnte man ja auch nicht ins Netz gucken. Gab ja kein Netz. Man musste entweder eine Tageszeitung kaufen, Tagesspiegel, BZ, da war täglich das Kinoprogramm drin. Oder man ging an die Litfaßsäule, da waren dann eben die Zeiten aufgelistet, wo welcher Film läuft.
In meiner Erinnerung sind das gelbe große Plakate
gewesen. Ja. Genau so ist es. Und dann hat man sich entschieden, ach, da gehen wir hin, das schauen wir uns an. Also auch das war mal ein Highlight zu gucken, wenn man so mal spontan sein wollte. Und wo wir gerade über das Kudamm-Eck gesprochen haben, da war eins meiner geheimen Lieblingskinos, nämlich neben dem Smoky gab es noch Oscar und Kamera. Kleinere Kinos auch und das Kamera war es, glaube ich. Verbessert mich, wenn ihr es besser wisst. Das Kamera hat tatsächlich alle James-Bond-Filme gezeigt und zwar im wöchentlichen Wechsel. Und ich habe als 14-, 15-Jähriger tatsächlich, glaube ich, jeden James-Bond-Film mindestens 4-5 Mal gesehen, weil ich jede Woche über Jahre hinweg immer wieder reingegangen
bin. Mit wechselnden Begleitungen
mit Doktor. Bestimmt. Nein, ich bin immer alleine reingegangen. Ich fand das auch immer ganz toll. Und ich weiß vor allen Dingen noch, mit welch einem federnden Schritt und mit einer unglaublichen Coolness. Und ich fühlte mich quasi unbesiegbar. Ich war Mini-James-Bond im Grunde genommen, da rausgekommen bin. Zumindest bis ich dann auf dem Kudamm war und wieder im grauen Alltag zurück war. Da wusste ich, es war wieder vorbei, aber ich habe tatsächlich diese James-Bond-Filme mir alle in diesem Kino immer wieder reingezogen. Ich kann auch noch einige alte James-Bond-Filme mitsprechen, glaube ich. Also szenenweise zumindest.
Ich weiß, ich bin auch ein großer James-Bond-Fan, auch eher die alten tatsächlich. Deshalb könnte ich sie mit dir gemeinsam mitsprechen. Im Kino habe ich sie, weil zu jung natürlich. In den 80ern noch dafür wäre ich nicht reingekommen, hätte ich mich nicht reinschmuggeln können, aber hätte ich gerne erlebt.
Ja. Auch das so reinschmuggeln, also natürlich gab es schon eine FSK ab 6, ab 12 und ähnliches und auch da, es wurde sehr großzügig gehandhabt, also man konnte sich schon in die Filme so ein bisschen reinschmuggeln, man wusste das schon, dass gerade so auf den Nachmittag haben sie es nicht so eng genommen, abends in die 8 Uhr Vorstellung war das schon ein bisschen schwieriger, also auch das ging immer ganz gut, man konnte da schon Filme sehen, wo man vielleicht 2 Jahre zu jung war noch dafür. Also Anfang der 80er mit 14, so in die 16er-Filme kam man schon rein, die 18er-Filme. Da konnte es passieren, dass die den Ausweis sehen wollten, weil man musste ja den Ausweis dabei haben, alliiertes Recht. Aber auch das ist selten vorgekommen.
Ja.
Wenn man einen Erwachsenen dabei hatte, kann man immer durch.
Immer durch, genau. Ja, das ist, kann ich mich auch gut daran erinnern.
Kinder mit Leitung von Erwachsenen.
Ja, ich war mit Opa auch in Filmen, die für mich noch gar nicht eigentlich gemacht waren. Und wir haben sie trotzdem geguckt. Und so sehr geschadet hat es ja anscheinend auch nicht. Apropos zum Kino. Das typische Line-up quasi des Wochenendabends, hattest du gesagt, das ist Kino gewesen. Dann ging man was trinken, irgendwie noch schnell was essen, was Schnelles essen. Und dann ging man tanzen und man musste sich ja verabreden und man musste pünktlich sein. Auch so eine verrückte Sache, über die wir in der Vorbereitung gestoßen sind. Man konnte nicht ein WhatsApp schicken.
Nein.
Oder eine SMS.
Also man hat auch nicht lange gewartet. Ja,
weil genau.
Wenn jemand nach 10 Minuten nicht da war, dann kommt der nicht mehr und dann ist man reingegangen.
Und der weiß ja, wo man ist.
Man wusste wohl, genau. Und dann hat man im besten Fall die Karte, die man vielleicht schon gekauft hat, an der Kinokasse hinterlegt. Auch das, also wir reden hier über eine Zeit, wo es noch nicht mal Handys gab. Liebe Kinder, könnt ihr euch das vorstellen? Nein. Ich finde das mal ganz lustig, weil du wahrscheinlich ja auch, also ich werde häufiger mal eingeladen, Vorträge zu halten zu dem Thema Social Media und ich frage immer, wieso werde ich eigentlich eingeladen dazu? Weil wir beide sind ja keine Digital Natives, wir sind ja Digital Acquired, wie man so schön sagt. Und ich beginne meine Vorträge eigentlich immer mit einem Foto von mir, wie ich mit, ich würde sagen 17 oder 18 in einer Telefonzelle drin bin und gerade telefoniere und ich weiß noch, wer es aufgenommen hat, Tommy Perlitz und ich weiß auch, was ich gemacht habe in der Telefonzelle. Ich habe gerade telefoniert, um abzuchecken am Telefon, wo eigentlich die angesagten Partys heute Abend stattfinden und wann wir uns dort mit wem treffen werden. Und das war tatsächlich etwas, worauf man sich verlassen konnte. Und dann ist man da auch hingefahren, hat andere Leute eingesammelt. Irgendeiner hat immer ein Auto gehabt, ist weitergefahren. Aber das war unser Social Media, die Telefonzelle, wo man 20 Pfennig, 2 Groschen oder 3 Groschen reingeschmissen hat. Man konnte auch teilweise sehen, wie die da in diesen Schacht reingefallen sind,
ganz genau,
um dann zu telefonieren. Und wir hatten
immer der klassische Drücker erstmal auf diese Reset-Taste. Ich habe gerade kein anderes 80er-Jahre-Wort dafür.
Ja.
Aber ob eventuell noch was rausfällt.
Was rausfällt.
Dass man die eigenen 20 Pfennig sparen kann.
Ja, unglaublich. Und man hatte die Telefonnummern von seinen wichtigsten Freunden noch alle auswendig im Kopf.
Komplett.
Ja, man hatte nichts irgendwie eingespeichert. Man konnte die alle, man wusste das. Man hat auch kein Notizbuch mitgeschleppt oder sowas, sondern man hatte die tatsächlich auswendig.
Und es gab noch ein Telefonbuch mit Namen, mit Adressen, Datenschutz. Hilfe. Gab es nicht, war frei zugänglich.
Ja. Also das waren auch so lustige Zeiten, die wir damals hatten. Aber es hat funktioniert. Das ist ja das Erstaunliche daran.
Ja, wir haben uns auch amüsiert.
Funktioniert.
Ja. Ganz genau. Gastronomie ist nochmal ein Thema. Wir haben gesagt, nach dem Kino ging man dann in eine Kneipe. Auch das Thema Eckkneipe hat nochmal eine eigene Episode verdient, haben wir uns zumindest vorgenommen, weil auch die Eckkneipe für West-Berlin ganz, ganz wichtig war für fast alle Schichten auch. Ja, vom Anwalt bis hin zum einfachen Arbeiter ging man in die Eckkneipe. Es wurde selbstverständlich auch da geraucht und zwar auch wie die Schornsteine. Aber ansonsten war auch die Gastronomie eine ganz andere in West-Berlin als logischerweise heute.
Ja, es gab die Spezialitäten, glaube ich, nicht so sehr. Wir können heute jede Küche essen. Ich kann mich erinnern, wir sind mit meinen Eltern gerne sonntags essen gegangen. Meine Mutter hat relativ früh die Lust verloren, auch sonntags in der Küche zu stehen, hat gesagt, nee. Es gab damals, gibt heute noch einen der ersten Chinesen, an die ich mich erinnern kann, chinesischen Restaurants am Kudam Li Wa, kurz vom Leniner Platz, den gibt es immer noch. Man hatte damals die Steakhäuser gehabt.
Genau, ja.
Churrasco hießen sie, noch gar nicht mal Maredo, noch ein zweites, auch am Kudam mit diesen Vorbauten. Das war so ein Klassiker im Grunde genommen. Und was es heute noch gibt, aber was damals in meiner Erinnerung auch wesentlich populärer war, war jugoslawisch essen gehen.
Absolut.
Ja, weil Kinder liebten natürlich Cevapcici und es gab Pommes dazu und dann die Zwiebeln und das Ketchup, dieses Süßliche. Also das war auch immer so ein Highlight. Und dann tatsächlich Anfang der 80er Jahre, du hast es gerade erwähnt, hat in Berlin der erste amerikanische Burgerladen aufgemacht. Und ich meine, es war ein Burger King und die erste Filiale war Kudamm, Ecke Knesebeckstraße ist das, glaube ich, gewesen, an der Ecke, wo heute dieses Art Hotel, dieses Media Hotel drin ist.
Ja.
Und da war die erste Burger King-Filiale. Und ich weiß noch, dass es ein Thema war in den Tageszeitungen. Und ich glaube, der Tagesspiegel hat sogar in der Sonntagsausgabe groß darüber berichtet, einseitig. Und es stand drin, man soll unbedingt einen Burger ohne Gurken bestellen, weil nur dann kann man sich sicher sein, dass er frisch gemacht wird. Ansonsten würden die ja so lange unter der Warmhaltelampe liegen.
Dieses Gerücht hat sich, glaube ich, nicht über Generationen, aber noch bis weit in die 80er hineingezogen. Also ganz, ganz sicher. Man bestellte ohne Gurke, weil du dann eben das Gefühl hattest, ah, okay, jetzt macht er das Ding tatsächlich frisch.
Wahrscheinlich haben sie einfach nur die Gurke runtergepumpt, von dem er schon fertig war. Aber wir wollen ja keine falschen Gerüchte streuen.
Ja, aber es gab keine großen Franchiser. Und es gab noch die Gastronomen, die sozusagen mit einem Standort versucht haben, Geld zu verdienen, die das mit ganz viel Leidenschaft gemacht haben. Soll nicht heißen, dass es nicht heute auch leidenschaftliche Gastronomen gab, aber man hatte ein ganz anderes Verhältnis. Man ist heute so, man ist so in der Abwechslung und man hatte eben früher, auch weil es die Vielfalt gar nicht gab, so ein oder zwei Läden, wo man eben immer wieder auch hinging. Ja, also dieses Thema Stammlokal, nicht nur Stammkneipe, sondern Stammlokal, ich glaube, das hatte noch eine ganz andere Wertigkeit. Ne?
Und sie haben auch länger existiert und länger gelebt, weil eben die Auswahl deutlich geringer war. Also es gab nicht dieses Überangebot an Gastronomie. Und dementsprechend ist man immer wieder dahin gefahren und dahin gegangen. Das war ganz normal. Also bei uns in Eichkamp war es die Reichsstraße dann eben. Mhm. Und auch da gab es eben die Italiener und die Pizzeria, wo man regelmäßig hingegangen ist. Auch Läden, also im gerade so Reichsstraße in Westend, Charlottenburg, wo ich als Kind aufgewachsen bin. Ich finde es faszinierend. Wie gesagt, eben, man kann ja ausrechnen, ich bin da mittlerweile 52. Es gibt dort Läden in der Reichsstraße heute noch, wo ich als Kind hingegangen bin. Es gibt den Divan noch, die Buchhandlung. Da bin ich als 10-Jähriger mit dem Rad hingefahren und habe mir Bücher gekauft. Und es gab auch das Evelinchen gibt es immer noch, wo meine Mutter Klamotten für uns gekauft hat. Also ich finde das faszinierend, dass solche Läden in so einem anscheinend geschützten Ambiente so lange existieren können. Aber auch es gibt ja auch Restaurants, die so lange halten. Also ich kann mich erinnern, wenn wir über die Jugoslawen gesprochen haben, Zico in der Kaiser-Friedrich-Straße, den gibt es, glaube ich, seit 1966, den gibt es heute noch. Auch wieder Reichsstraße Piccolo Mondo gibt es seit ewigen Zeiten gefühlt. Also tatsächlich haben die alle überlebt, weil man mit diesen Restaurants auch alt geworden ist dann letztendlich. Man hat die gleichbleibende Qualität und es ändert sich, glaube ich, nichts, höchstens die Kellner, die vor einem wegsterben vielleicht, aber ansonsten ist alles noch schön.
Ja.
Ja, aber es war einfach weniger da, deutlich weniger.
Kannst du dich, wenn wir nochmal über das Thema Bewirtung sprechen, an die Verköstigung im Kino erinnern? Also heute das Standardprogramm, Popcorn, klar, die Nachos mit der Plastiksoße, mit der Käse-Plastiksoße, die ja schon auch ein bisschen geil ist, aber eben nur im Kino, man würde sie sonst sich natürlich nirgendwo bestellen, gehört aber dazu.
Gab es damals aber nicht.
Gab es damals
gab
nicht.
Es aber, also Die Popcorn war so das höchste der Gefühle.
Genau, das gab es, ja.
Was es halt gab, war Eis. Ja, und
genau.
Auch das Langnese-Eis insbesondere, wo es dann diesen berühmten Werbespot zu gab, Like Ice in the Sunshine, ne? Wo dann auch immer, also bevor der Film losging, wurde es nochmal hell,
genau.
Der Eisverkäufer kam, es gab immer noch mal Leute, die es gekauft haben. Das gehörte aber zum Kinobesuch dazu und du wusstest auch, dass der kommt und hast das erste Eis schon intus gehabt, hast das zweite nochmal gleich mitgenommen dann für die Vorstellung.
Ich glaube, dafür ist auch das Eiskonfekt gemacht worden, oder? Mit dieser fetthaltigen Schokoglasur, wie unsexy. Mhm. Ja?
Aber Kakaoglasur ist, glaube ich, sogar noch. Oder kakaohaltige, fetthaltige.
Oder so rum.
Das war ein ganz schlimmer Begriff.
Aber
ganz
es schlimm. Klingt nicht richtig lecker. Ja? Werbung, haben wir auch gesagt, wir beide als Menschen aus dem Marketing und aus der Kommunikation müssen auch nochmal über das Thema Werbung sprechen. Die Werbung war viel länger und sie wurde auch überhaupt nicht so als störend empfunden, ne? Das gehörte dazu.
Weil sie besser war.
Ja, genau.
Die Kreativen haben die große Leinwand ausgenutzt. Und man darf eben nicht vergessen, von diesen 5 Fernsehsendern, die wir hatten, waren nur 2 werbetransportierend, nämlich ARD und ZDF.
Genau.
Und das war ganz stark reguliert. Das heißt, die Werbefenster waren zeitlich festgelegt und die Werbeplätze im deutschen Fernsehen, also nach 8 durfte es gar keine Werbung mehr geben, da haben sich die Unternehmen drum geprügelt. ARD, ZDF konnten ein Geld dafür verlangen und haben es auch bekommen. Das war unglaublich. Der Rest, der da nicht unterkam, musste ins Kino ausweichen. Kino war ein Massenmedium zu dem Zeitpunkt. Man hat viele Menschen erreicht Und es war auch noch sehr teuer und sehr aufwendig, weil es mussten für diese Kinowerbung mit Kinokameras gedreht werden. Es musste gedreht werden, es musste auf Film gedreht werden. Dieser Film kam ins Kopierwerk, wurde dort eben kopiert, kam in den Rollen dann in die Kinos rein. Also sehr, sehr aufwendig. Und deswegen hat man das auch nicht leichtfertig gemacht, sondern es waren wirklich auch die lokalen Werbung waren tatsächlich richtig gute Werbung, hat viel Geld für Kinowerbung ausgegeben. Und man hat auch mit dieser großen Leinwand gespielt und experimentiert. Man hatte aber auch die Aufmerksamkeit, weil in dem Moment, wo man im Kino saß und das Licht ging aus und der Vorhang ging auf und die Werbung begann, dann konnte man auch nicht weiter quatschen, weil es wurde laut und man konnte auch nicht wegseppen, wie man es im Fernsehen vielleicht konnte, sondern man musste sich das angucken. Und wir haben, wie viele andere auch, Werberaten gespielt. Das heißt, wenn da ein neuer Spot kam und jemand hat richtig erraten, was es ist für ein Produkt, dann konnte er sich eine Kerbe in den Sitz machen und am Ende ein Eis ausspendiert bekommen oder ähnliches. Also es war immer ein Highlight, auch die Kinowerbung zu sehen.
Ja, ich kann mich auch daran erinnern, eben ja dann noch als junger Mensch, aber man ging eben nicht, heute geht man so bewusst später rein, es kommt ja noch die Werbung. Das gab es nicht. Also ich weiß, ne, mit meinem Großvater, wir waren eben zum Beginn da und die Werbung wurde mit zelebriert und wurde mit geguckt. Das war ganz selbstverständlich und das hat ganz viel Fläche, die Spots waren viel, viel länger, man hat richtig Geschichten erzählt, ja, auch heute Storytelling, in der Kürze wird das versucht, heute war damals eben da gut zu sehen, das Thema. Ja.
Sie hatten mehr Zeit dafür und Kino war auch ein fester Bestandteil dann so der amorösen Anbahnung, ja, wenn ich heute meine Studenten höre, du wahrscheinlich auch, dann geht das vor allen Dingen um Netflix und Chillen. Damals ging man ins Kino, also wenn ein klassisches, man hat sich kennengelernt, irgendwo auf einer Party, in der Schule oder ähnliches. Es war immer die Kinoverabredung. Man hat sich nicht ins Café oder was trinken getroffen, sondern man ging gemeinsam ins Kino. Und das war dann eben auch schon das Tolle, weil es war halt dunkel. Man konnte sich unauffällig schon mal so ein bisschen berühren.
Ja, wo knutschen die Jungen heute das erste Mal?
Auf Tinder. Man hat so ein bisschen gemerkt, wenn man sich angelehnt hat, hat sie sich zurückgezogen oder hat sie so ein bisschen Gegendruck gemacht. Ja, die Hände haben sich vielleicht so ein bisschen gefunden. Also
die Dunkelheit.
Ja, die Dunkelheit war tatsächlich sehr gut dafür und man ist vielleicht, zwei Personen sind reingegangen ins Kino und nachher kam man Arm in Arm oder Hand in Hand raus und dann war auch alles geklärt und geritzt im Grunde genommen.
Dann hatte man eine feste Beziehung.
Ja, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht, weiß nicht. War damit geklärt dann auf jeden Fall. Also das Kino war ein unglaublich wichtiger Ort und auch so die ersten Knutschereien. Also ich kann mich erinnern, es gab, glaube ich, so den einen oder anderen Film, an den ich mich nicht mehr erinnern kann, weil ich ihn einfach nur knutschen verbracht habe.
Ja.
Und auch das gehörte dann damals mit dazu. Also das Kino war ein ganz wichtiger Ort und ich glaube, ich war so mit 15, 16, 17, ich glaube, ich war wirklich fast jede Woche einmal im Kino. Das war etwas ganz Normales. Kino kostete damals aber auch 4,50 Mark, 5 Mark vom Eintritt her, das war taschengeldkompatibel, taschengelderträglich.
Ja, im Verhältnis.
3,50 Mark auf den Nachmittag oder so, das ging.
Ja, genau, es war im Verhältnis zwar irgendwie schon auch teuer, es war was man sich gönnte, aber wenn man auf heute guckt, eben deutlich günstiger einfach. Ja. Und ich glaube, das Thema Kino hatte einfach einen ganz festen Stellenwert in der Freizeitplanung. Ist ja so ein bisschen wieder im Kommen, wenn man in die heutige Zeit guckt. Die Zahlen steigen wieder ein bisschen. Aber damals war das auch für uns dann nachher ja als junge Kinder immer noch. Aber Kino war was ganz Besonderes.
Ja. Und da hat man, wie gesagt, die aktuellen Filme gesehen. Ich finde es ja gar nicht so schlecht. Also wie gesagt, ARD, ZDF haben auch Filme gezeigt, die dritten. Aber das waren halt die alten Filme. Und wenn man eben sagte, diese Sehnsucht nach den 50ern, der deutsche Schlagerfilm im Weißen Rössel, Peter Alexander Filme, Heinz Erhardt Filme, die liefen tatsächlich dann ARD, ZDF. Und auch da gab es Highlights. Also ich kann mich erinnern, SFB 3, das dritte Programm damals, hatte, ich glaube, es waren Dienstagabends, 21.45 Uhr, 22 Uhr gab es immer Monstren, Mumien, Mutationen.
Ja.
Und da gab es dann immer den Horrorfilm oder den Science-Fiction-Film der Woche. Und das waren diese alten Hammer-Produktionen, also so Bela Lugosi als
da war ich schon
Dracula oder auch Frankensteins Monster, diese alten Filme. Aber manchmal auch so neuere. Ich habe damals gesehen Andromeda, tödlicher Staub aus dem All, ein Film, der mich sehr geprägt hat, weil dann alles, was so aus Plastik war, hat sich aufgelöst. aufgelöst und die mussten das finden und dann wurde mal die oberste Hautschicht abgebrannt. Spektakulär. Man hat so den Schrecken vom Amazonas.
Ich rieche es.
Den Schrecken vom Amazonas hat man gesehen. Tarantula mit irgendwelchen Riesen. Ja. Also auch diese ganzen Stop-Motion-Filme, diese ganzen, großartig. Also ich habe das als 12-Jähriger, da habe ich wirklich davor gehangen. Ich hatte einen eigenen Fernseher, einen kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher, glaube ich, im Zimmer gehabt schon. Und den habe ich dann leise gestellt, damit die Eltern nicht mitbekommen, dass man noch ferngesehen hat. Aber die Dinger habe ich reingezogen und davon zehre ich heute, glaube ich, noch.
Schwarz-Weiß-Fernseher hatte ich auch übrigens klassisch mit so einem Kleiderbügel, mit so einem Drahtbügel, der beim Empfang unterstützen sollte.
Und da musstest du ja noch UHF und VHF,
musstest
du immer switchen.
Mit so einem Radschalter.
Du musstest auch drehen, genau. Musstest auch drehen, um immer die Frequenz
sauber. Wie beim Radio, genau.
Also es war alles.
Abenteuerlich. Kino, Koks und Gloria. Wir haben heute viel über das Kino gesprochen, was eben so wichtig war für die 80er Jahre. Über das Thema Koks müssen wir noch sprechen. Wir haben gesagt, das Thema Drogen in den 80er Jahren. Da spielt auch viel Politik eine Rolle. Auch da wollen wir drüber sprechen in einer unserer nächsten Episoden. Markus, das hat wieder ganz viel Spaß gemacht.
Ja, ich hoffe, dass die Zuhörer genauso viel Spaß hatten wie wir und dass sie vielleicht auch merken, dass wir viel Spaß haben dabei. Auch hier gilt wie immer, wir freuen uns sehr über euer Feedback, über eure Gedanken, eure Erinnerungen natürlich dazu, auch eure Anregungen, was ihr vielleicht in einer der nächsten Episoden gerne mal hören wollt oder worüber wir sprechen sollen. Also wir machen das ja nicht nur für uns zwei hier, sondern wir machen es für euch und würden uns sehr freuen, da ein bisschen was von euch zu lesen, zu bekommen. Die Adresse lautet nach wie vor
Rendezvous unterm Neonlicht @gmail.com. Das ist unsere E-Mail-Adresse, Rendezvous unterm Neonlicht, alles zusammen, @gmail.com.
Oder @googlemail.com, beides ist natürlich möglich.
Genau, und in den nächsten Episoden freuen wir uns auch über Interviewpartner. Wir sind gerade fleißig dabei, zu telefonieren, zu mailen, zu schreiben und zu faxen. Und wir freuen uns auch auf diese Episoden mit Gästen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Bis zur nächsten Episode.
Tschüss.
Tschüss.
Rendezvous unterm Neonlicht. Der 80er Podcast über das Leben, Lieben und Sein in Berlin mit Markus Bartelt und Benjamin Lehmann.